ARD.
Bücher in Asche findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo.
Susanne Elisabeth Wenzel wartet schon auf uns im Foyer des historischen Gebäudes der Anna-Amalia-Bibliothek. Sie hat graue Locken und trägt ein geblümtes Oberteil. Darüber eine blaue Schürze voller Flecken, Spuren von Klebstoff.
Sie führt uns zu ihrem Arbeitsplatz. Dort arbeitet sie bis heute an Büchern, die in der Brandnacht 2004 beschädigt wurden.
Es ist ganz, aber wir haben aber, ich bin so, wenn man sich die anderen Institutionen anguckt, haben wir wirklich immer noch das Beste draus gemacht. Und das ist, wo wir jetzt langsam die Früchte eben auch ernten können. So, das ist die Werkstatt, die kleine.
Ein kleiner Raum mit Tischen und Regalen.
Wo man auch hinschaut, überall ist etwas zu entdecken.
Pressen, Papierrollen und natürlich jede Menge Bücher.
Und dann ist es auch noch so nett dekoriert. Von der Decke hängen Sterne oder auch ein Vogel herab, filigran aus Papier gefaltet.
Genau so habe ich mir eigentlich immer eine Buchbinderwerkstatt vorgestellt. Und danach die schöne Aussicht zum Park an der Ilm, wo gerade ein Rasenmäher seine Runden fährt.
Ich genieße es. Ich habe gerade einen Buntspecht gesehen. Alles hübsch.
Seit dem Brand ist die Werkstatt mehrmals umgezogen. In diesen Räumen arbeitet Susanne Elisabeth Wenzel seit April 2023.
Und dreimal dürft ihr raten, wer den Umzug gemacht hat.
Natürlich das Speditionsunternehmen Hackfin mit seinem Inhaber Mehdi Abdullah.
Also Hackfin hat ja einfach an ganz anderen Stellen Leuchttürme für uns gesetzt. Er hat einfach mit seinem LKW und seinen Umzugskisten parat gestanden.
Wie er in der Brandnacht mit angepackt hat, das haben wir schon in Folge 3 erzählt. Wir haben ihn und sein spannendes Leben ein bisschen kennengelernt. Und diese Folge treffen wir ihn nochmal wieder.
Susanne Elisabeth Wenzel restauriert heute einen gebrochenen Buchrücken. Verschleiß, kein Brandschaden. Am liebsten würde sie uns nur ihre Buchbindetechniken erklären und gar nicht mehr über den Brand sprechen.
Der Brand ist hinter mir. Ich konnte das geben, was mir möglich war. Und ich gucke einfach gerne in die Zukunft, auch was die Möglichkeiten, die wir jetzt hier haben. Aber Goethe hat schon gesagt, wer die Vergangenheit nicht kennt, kann nicht in die Zukunft gucken, sinngemäß.
Ihr hört Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ein Podcast von MDR Kultur und Goodpoint Podcast. Ich bin Romina Nikolic, Lyrikerin und Kulturvermittlerin.
Und ich bin Tino Dallmann, Journalist und Literaturmensch. In 5 Episoden erzählen wir euch die Geschichte des größten Bibliotheksbrands der deutschen Nachkriegszeit, der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar im Jahr 2004.
Und wir erzählen euch von Menschen, die alles daran gesetzt haben, die Bibliothek und ihre Bestände zu retten. Die Bücher und Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt haben, die Millionen von verkohlten Buchseiten identifiziert haben, um wichtige Kulturschätze wiederzufinden, die aus Liebe zu Büchern, zu Kultur, das Unmögliche geschafft haben.
Ihre Geschichten zeigen, was Menschen schaffen können, egal wie unterschiedlich sie sind, wenn sie zusammen anpacken und das tun, was getan werden muss.
In Folge 4 wurde deutlich, die Rettung der Bibliothek und der Bücher wird viel teurer als anfangs geschätzt. Und sie wird ein Mammutprojekt, das bis heute nicht abgeschlossen ist. Wir erzählen euch von der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, nach einem berühmten Buch von Kopernikus in den Containern voller verkohlter Bücher. Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, dass Bücher und das Wissen darin erhalten bleiben. Über der Eingangstür der Werkstatt hängt eine besondere Uhr mit verschiedenen Gesichtern im Scherenschnitt. Und die bedeutet Susanne Wenzel viel.
Lange war sie für die Auszubildenden der Bibliothek zuständig.
Also das ist ein Marmorpapier, was ich mit meinen Auszubildenden gemacht habe. Und innen drin sind meine 5 Auszubildenden und ich. Und außen hat die Uhr nochmal einen Kreis mit 3 Gesellen, die in der Werkstatt gearbeitet haben und den ganzen Buchpflegern, die in der Werkstatt gearbeitet haben.
2004, das sind es Ramona Wassermann und eine weitere Auszubildende, die gerade ganz frisch angefangen hat. Die Werkstatt der Buchbinderei befindet sich damals gleich unter dem Rokokosaal. Dementsprechend steht dort nach dem Brand alles unter Wasser. Doch dank der Auszubildenden kann ein großes Drama verhindert werden, denn alle wertvollen Bücher auf den nassen Tischen waren geschützt.
Und Die haben aber so gut gleich von Anfang an zugehört, dass sie immer unten drunter ein Brett, wie sie es dort sehen, unten drunter ein Brett, oben drauf ein Brett und ein Gewicht. Und dadurch waren die ganzen Bücher, die bei mir in der Werkstatt waren, hatten sie kein Fußbad, sondern sie waren nur gut feucht von der Luftfeuchtigkeit, aber sie waren nicht nass. Und darunter waren sehr schöne Goethebände mitunter.
Auch die meisten Maschinen aus Stahl, wie die großen Pressen, überstehen die Überschwemmung mit Löschwasser.
Aber direkt nach dem Brand ist die Werkstatt erstmal nicht Priorität. Draußen stehen noch große Container voller Schutt und verkohlten Brocken, aus denen noch Bücher geborgen werden können. In der Zeit macht Frau Wenzel massig Überstunden.
Die Wohnung hat gestunken wie die Pest. Ich war am 1. September umgezogen. Die Wohnung war noch nicht eingeräumt. Aber eben, geht alles.
Zum Glück hat sie zu Hause Support von der Familie.
Also ich weiß, dass ich die ersten Wochen nur zum Schlafen nach Hause gegangen bin. Mein Mann und meine Mutter, die haben eben versucht, also die Wohnung irgendwie zu malern und einzuräumen und weiß ich. Aber selbst Wäsche habe ich nicht gewaschen, weiß ich. Ich bin nur schlafen, wieder raus. Mehr war nicht.
Wow, da hängt jemand echt an der Bibliothek.
Das kannst du laut sagen. Man merkt Susanne Wenzel wirklich an, wie sehr sie ihren Job liebt. Und das Haus. Also ich kann mir vorstellen, dass sie nach dem Brand hat alles stehen und liegen lassen.
Wenzel ist zwar in Weimar aufgewachsen, aber dass sie mal in einer Bibliothek arbeiten wird, das war für sie erstmal nicht naheliegend.
Ich bin Legastheniker. Ich hab's nicht mit Lesen und Schreiben. Ist nicht meine Welt. Meine Welt ist Technik.
Ihre Neugier auf Bücher weckt ihr Großvater, ein Justiziar und Steuerberater. Er bringt ihr nicht nur Goethe-Weisheiten bei, sondern nimmt sie auch mit auf Kundenbesuch in Weimarer Buchbindereien. Mit ihm verbringt Wenzel als Kind viel Zeit.
Ihre alleinerziehende Mutter, eine gelernte Krankenschwester, muss nämlich hart schuften. Sie arbeitet als Schneiderin für ein westdeutsches Unternehmen und näht Kirchengewänder. Damit das Geld reicht, nimmt sie noch Aufträge an für einen Verwandten, der in der Buchbinderei Lüttich arbeitet. Sie näht Kranzschleifen für Ernst Thälmann feiern. Der wird in der DDR als Arbeiterheld verehrt. Durch diese Lüttich-Werkstatt kommt Susanne Elisabeth Wenzel auf den Geschmack.
Mein Hund liebte den Heißleim bei ihm auf dem Fußboden, also es passte alles. Und da habe ich dann auch am Ende gelernt.
Sie zieht nach Leipzig und möchte ihren Meister machen. Doch wegen der Tätigkeit ihrer Mutter für ein westdeutsches Unternehmen wird ihr das in der DDR verwehrt.
Sie arbeitet nach der Wende in einer Buchbinderei in Leipzig und gerät dort mit ihrem Betriebsleiter politisch aneinander. Sie zieht also zurück nach Weimar, um dort zu arbeiten. Ihren Meister macht sie schließlich doch noch, in Wolfenbüttel. 2002 fängt sie dann in der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek an. Sie ist also beim Brand 2004 noch gar nicht so lange dort.
Der Brand verändert ihren Arbeitsalltag komplett. Die gesamte Belegschaft ist danach rund um die Uhr beschäftigt. In neue Büros umziehen, Bücher sortieren im vollgestellten Tiefmagazin, die Eröffnung des Erweiterungsbaus vorbereiten.
Die Liste an Aufgaben scheint unendlich.
Auch Susanne Wenzel hilft so viel, wie es nur geht. Und das mit einer kleinen Tochter.
Da bin ich früh auf Arbeit, die ist im Kindergarten. Dann habe ich die nachmittags um 3 abgeholt, wenn das die Ausbildung zugelassen hat, und habe die betreut. Dann ist mein Mann, weiß ich, um 6 oder irgendwas gekommen. Dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen und dann bin ich um 7 wieder in die Karlsmühle gegangen und habe dort einfach hintereinander weg mal arbeiten können.
Die Karlsmühle ist eine alte Lagerhalle. Dorthin kommen nach dem Brand viele der Bücher. Susanne Elisabeth Wenzel verbringt viele lange Tage in der Karlsmühle damit, die Schäden zu erfassen und schriftlich zu dokumentieren.
Das hört sich echt ziemlich stressig an.
Ja, ich kann da als jemand, der wirklich mit Leidenschaft seiner Arbeit nachgeht, total mitfühlen. Bei den vielen Überstunden nagt bei mir als Mama manchmal auch das schlechte Gewissen. Und das wird dann auch noch schlimmer, wenn andere einen dafür verurteilen. Aber naja, zurück zu ihr und der Mammutaufgabe nach dem Brand.
Berge von verkohlten Büchern. Berge von Arbeit liegen vor ihr und dem Team.
Also dann diese Aschebücher zu sehen, da fehlte mir das Vorstellungsvermögen, dass man das wieder hinkriegt.
Von Büchern kann gar nicht mehr wirklich die Rede sein. Das sind eigentlich nur noch Ascheklumpen, der Einband nicht mehr erkennbar. Und ob innen noch was zu retten ist, ist auch nicht klar. Und es gibt Einzelblätter, und zwar so einige.
Von etwa 1,5 Millionen Blättern ist die Rede.
Das ist einfach so irre. Dazu kommen noch die zahlreichen Bücher mit Einbandschäden, die durch das viele Löschwasser und die Hitze beschädigt sind.
Um diese Schäden zu beheben, in so großen Mengen, muss das Team erfinderisch werden.
Und das ist ja auch das Tolle, was die Bibliotheksleitung sozusagen dem ganzen Brand mitgegeben hat, ist, dass sie eben sozusagen rausgegangen sind und uns ermöglicht haben, auf andere Leuten Wissen zurückzugreifen.
Über Jahre tauschen Wenzel und ihre KollegInnen sich mit internationalen ExpertInnen in Sachen Restaurierung und Konservierung aus.
Gleichzeitig sind die Mitarbeitenden in Weimar weiter damit beschäftigt, alles zu dokumentieren. Susanne Elisabeth Wenzel kümmert sich zum Beispiel lange Zeit um die Hitze- und wasserbeschädigten Bücher. Eine mühselige Arbeit.
Eines der restaurierten Bücher möchte sie uns jetzt zeigen. Sie hat es extra für unser Interview aus dem Rokokosaal in ihre Werkstatt geholt. Dort liegt es schon auf einem der Tische. Ein Einband mit einem hellen Pergamentdeckel. Beim Öffnen sind die Wasserspuren auf den Buchseiten noch deutlich sichtbar. Susanne Wenzel nimmt ein dazugehöriges graues Heft in die Hand. Darin sind handschriftlich Listen ausgefüllt. Die beschreiben detailliert die Schäden, die durch den Brand verursacht wurden und das ganze Prozedere der Restaurierung.
Und da ist wirklich immer so ein A4-Heft mit dem kompletten Datensatz, wer was gemacht hat, welche Technologien, welche Materialien. Also wirklich sehr ausgiebig, über mehrere Seiten. Dann die Fotos, die gemacht werden, auch wirklich ausgiebig. Und dann werden die Restbestandteile noch eingenäht.
Jedes Buch hat jetzt also eine eigene Geschichte der Restaurierung und die ist genau erfasst.
Damit wir die ganzen Schadenserfassungen, diese Dokumentation, diese ganzen Kreuze hier machen konnten und aufstellen konnten und sortieren konnten, die ganzen Materialien entwickeln konnten, Technologien entwickeln konnten und dann konnten wir in die Serie gehen. Und das ist die große Kunst, der große Wurf dabei gewesen.
Mit einem riesigen Aufwand werden also die Schäden dokumentiert, um dann alles in Masse anzugehen. Werkstätten in ganz Europa beteiligen sich an der Restaurierung. Und das Ganze läuft so koordiniert und systematisch, dass die restaurierten Bücher heute trotzdem ein einheitliches Gesamtbild abgeben.
Manche Institute und öffentliche Einrichtungen, die ähnliche Schäden haben, haben heute noch die Leichen im Keller, weil sie eben Stückchen für Stückchen gemacht haben.
Nicht die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Die etwa 37.000 Bücher mit Einbandschäden sind mittlerweile restauriert.
In der Werkstatt fällt mein Blick auf ein Stück weißes, fast durchsichtiges Papier. Das erinnert mich ein bisschen an Reispapier, nur ist es ganz weich.
Oh, das ist für mich mehr wert als Plattgold. Ehrlich, das hat eine ganz hohe Qualität einfach.
Sie lässt das hauchdünne Papier von ihrer Hand heruntersegeln. Was wir da vor uns haben, ist das feinste Papier der Welt. Es wiegt nur wenige Gramm pro Quadratmeter.
Oh, können Sie mal nehmen, können Sie mal zerreißen.
Ich denke an sowas Zartes wie Insektenhaut oder sowas,
ja,
ganz
wie so
Feines.
Flügel, gell?
Gucken Sie mal, was das abkann.
Aber sehr reißfest, ja. Krass.
Das ist auch wenn wir echt doll dran ziehen, das Papier zerreißt nicht. Es bleibt fest. Dieses Japan-Papier wird zur Stabilisierung auf die kompletten Seiten der geretteten Aschebücher geklebt. Davon bleiben ja noch einige nach dem Brand übrig. Die verkohlten Buchfragmente.
Mit denen hat auch dein Bekannter Robert Sorg so einige Jahre zu tun gehabt, oder?
Ja, damit hatte Robert nicht gerechnet, als er sich 2004 als Student auf eine Stelle an der Bibliothek beworben hat.
Eigentlich sollte ich ab dem 3. September 2004 für die Bibliothek arbeiten, aber da kam dieser Brand dazwischen, der hat die Unterzeichnung des Arbeitsvertrages etwas verschoben.
Was für ein Timing. Am Abend vor seinem ersten Arbeitstag steht die Bibliothek in Flammen. Es klappt dann doch noch, er kann seinen neuen Job anfangen.
Und er hat eine besonders spannende Aufgabe. Er identifiziert die geborgenen Buchfragmente.
Es war lange Zeit nicht klar, was für Bücher sind denn zerstört worden, welche sind denn noch gerettet worden und in einem solchen Zustand, dass sie A, restauriert werden können oder B, nicht mehr restauriert werden können. Und dann sollte man sie im Buchantiquariat wieder besorgen.
Über viele Jahre ist er in den warmen Monaten in der Karlsmühle und gräbt sich dort durch die Berge an Büchern. Nicht ohne Schutzkleidung.
Also man muss sich das so auch vom Olfaktorischen so vorstellen. Diese Bücher, diese Asche, die riecht eben nach Brand. Und davor muss man sich auch ein bisschen schützen. Wir hatten Atemmasken auf, also FFP3-Masken, die sind ja jetzt mittlerweile auch etwas bekannter. Und dann hatten wir so einen Haarschutz und einen OP-Kittel, Gummihandschuhe.
Krass, das heißt, von den verkohlten Büchern geht auch lange nach dem Brand noch Gefahr aus für die Leute, die damit arbeiten.
Ohne jetzt das Buch anthropomorphisieren zu wollen, aber wir haben uns schon sehr sensibel diesen Buchblöcken zugewandt, hatten so kleine Spachtel und Pinselchen, um dann die wichtigen Stellen auf dem Titelblatt, sofern wir es finden konnten, frei zu pinseln, um dann eben zu sehen, okay, das Buch, das ist das Titelblatt anscheinend. Meistens steht bei diesen alten Titelblättern auch direkt noch das Erscheinungsjahr und der Ort. Und das wurde schnell aufnotiert in so eine Tabelle und dann kam der nächste Buchblock dran.
Im Schnelldurchlauf werden die Bücher identifiziert und eingestuft in Stufen von 1 bis 4, je nachdem, wie schwer sie beschädigt sind.
Es war auch so eine kleine Detektivgeschichte.
Robert und sein Team suchen etwas ganz Bestimmtes. Eines der teuersten Bücher der Welt wird noch vermisst. Die Erstausgabe des Hauptwerks von Nikolaus Kopernikus, erschienen 1543.
Über die Umläufe der himmlischen Kreise heißt das Buch. Darin schreibt Kopernikus, dass sich die Erde um die Sonne dreht.
Das Werk ist ein Meilenstein der Astronomie und ziemlich bedeutend für die Wissenschafts- und Kulturgeschichte.
Das war im Bestand und es war bekannt, dass benachbarte Bücher aus dem Regal erhalten worden und gerettet worden. Und so wurde vermutet, dass dieses Buch, dass das noch höchstwahrscheinlich erhalten ist. Und das haben wir so gesucht, so wie so eine Stecknadel im Heuhaufen. Nur, dass dieser Heuhaufen aus so grau kartonierten Kästen bestand. Und in jeder so einer Schachtel hätte es sein können, dass dieses Buch steckt.
Die Suche nach dem verlorenen Schatz geht weiter.
Also es waren so viele und sind so viele Schätze, so viele wertvolle Bücher unter meinen Händen da so vorbeigegangen.
Währenddessen steckt die Bibliothek schon mitten in den Vorbereitungen für die große Wiedereröffnung.
Mit einem Festakt wird in wenigen Tagen die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar feierlich wiedereröffnet.
Am 24. Oktober 2007 feiert Weimar die Wiedereröffnung des sanierten Gebäudes. Damals blickt die Kulturnacht von MDR Thüringen noch einmal zurück auf die Monate nach dem Brand.
Da hört man auch noch die junge Stimme des damaligen Bibliotheksdirektors.
Die ersten Bücher sind zurück. Sogar Bände aus der Privatsammlung der Herzogin Anna-Amalia finden sich darunter. Trotzdem spricht Michael Knoche von gemischten Gefühlen.
Man freut sich natürlich immer, wenn leicht verletzte Patienten die Klinik verlassen können. Aber man denkt zugleich auch an die schwerer Verletzten, die noch einige Wochen und Monate in Leipzig bleiben müssen und deren Genesung manchmal sogar ungewiss ist. Wir werden natürlich bei jedem Buch, das in so einem Zustand zurückkommt und wo wir die Entscheidung über die Restaurierung treffen müssen, abwägen, was werden die Kosten für die Restaurierung sein. Liegen die Kosten in einem Bereich, den man guten Gewissens ausgeben kann, wenn man die Mittel überhaupt hat? Oder ist es im Einzelfall dann auch leichter, ein Buch wieder zu beschaffen?
Etwa 50.000 der geborgenen Bände ziehen 2007 zurück in das historische Bibliotheksgebäude.
Anderes ist unwiederbringlich verloren. Fotos zeigen die Gemälde, die auf der zweiten Galerie des berühmten Rokoko-Saals verbrannt sind. Aufgenommen wurden sie im Sommer 2004, kurz vor dem geplanten Umzug, um alles nach der Sanierung der Bibliothek wieder an den richtigen Platz hängen zu können. Jetzt erinnern nur noch Fotos an die Gemälde.
Aber es wird noch eine Weile dauern, bis alle Bücher zurück nach Hause kehren. Viele der Hitze- und wassergeschädigten Bücher werden noch extern restauriert.
Und damals war ja auch das Schicksal der Aschebücher ungewiss, denn erst einmal gibt es keine bezahlbare Möglichkeit, die verkohlten Bücher zu retten.
Erst 2008 wird das möglich, durch eine bestimmte, eigens entwickelte Technologie. In einer hauseigenen Spezialwerkstatt im Weimarer Industriegebiet Legefeld werden ab dann die Aschebücher restauriert.
Auf einmal gibt es wieder Hoffnung für die etwa 25.000 verkohlten Bücher. An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es war, auch einzelne Seiten aufzuheben. Denn jede einzelne kann später wichtig sein, um ein Aschebuch zu bestimmen.
Wir haben ja in der letzten Folge gehört, wie sich einzelne Buchseiten in der ganzen Stadt verteilt haben. Meine Freundin Sigrun Lütte aus Weimar erinnert sich, wie sie auch Jahre später noch an ganz unerwarteten Orten über solche Seiten stolpert.
Also ich saß in Stralsund am Bahnhof in einem Café und kam mit Leuten ins Gespräch und die erzählten mir, ja, also mit schlechtem Gewissen, wir haben auch noch eine Seite bei uns zu Hause, die haben wir mitgenommen. Da habe ich gesagt, na, aber das geht nicht, die müsst ihr noch abgeben, die ist bestimmt wichtig.
Diese Blätter sind ein bisschen wie ein Puzzlestück verloren gegangenen Wissens.
Dieses Puzzle ist bis heute noch nicht komplett gelöst. Und da greift die Bibliothek inzwischen auch auf die Schwarmintelligenz zurück.
Über Social Media ruft die Bibliothek zur Detektivarbeit auf, damit Freiwillige die Fragmente entziffern.
2023, da sind zum Beispiel bestimmte Sprachkenntnisse gefragt.
Wie steht es um Ihre Griechischkenntnisse? Für die Identifizierung von Aschebuchfragmenten freuen wir uns wieder über Unterstützung. Hinweise können Sie uns über das Formular oder direkt hier zusenden. Hashtag Twitterstorians, Hashtag Citizen Science, Hashtag Aschebücher.
Und tatsächlich kann eine verkohlte Seite von UserInnen identifiziert werden. Und mit jedem neu identifizierten Buch wird auch deutlicher, was alles nicht gerettet werden konnte.
Der Buchrestaurator Frank Selinert arbeitet schon seit 25 Jahren in der Bibliothek. In der Bestandserhaltung. Er erinnert sich an bestimmte Schätze, die er in den Händen hatte.
Also es gab zum Beispiel Bücher aus den 20er Jahren von Else Lasker Schüler mit Widmungen, wo sie gedacht hätten, dass während der Zeit des NS das alles aussortiert und vernichtet worden wäre. Diese Bücher waren aber noch da.
Brennende Bücher. Wir haben in der Arbeit an diesem Podcast auch immer wieder daran gedacht, was das für ein starkes Bild ist. Und dass wir das unweigerlich auch immer mit den Bücherverbrennungen der Nazis verbinden. 1933 wurden auch Schriften von der jüdischen Autorin Else Lasker Schüler verbrannt. Damals wird sie selbst auf offener Straße angegriffen und flüchtet aus Berlin ins Schweizer Exil.
Auch in der Anna-Amaya-Bibliothek haben Nazis Bücher vernichtet. Aber die besonderen Exemplare mit Widmung von Else Lasker Schüler überleben.
Aber ich glaube nicht, dass das sozusagen politisch motivierte Akte waren. Ich glaube, die Bibliothek war lange Zeit lang chronisch unterbesetzt. Es gab einfach nicht genug Mitarbeiter. Die sind wahrscheinlich gar nicht nachgekommen.
Sucht man heute nach den Büchern von Else Lasker Schüler im Online-Katalog, steht da vermerkt, vermutlich Verlust bei Bibliotheksbrand 2004.
Man kann alte Bände mit ihren Texten natürlich noch in Antiquariaten finden.
Aber damit sind ja nicht die Notizen überliefert. Die Widmungen oder auch Anmerkungen, wie das Buch überhaupt in die Bibliothek gelangte. Dieses ganze Wissen ist verloren mit den Exemplaren, die verbrannt sind.
Das ist schon dramatisch. Längst ist nicht alles über die Dichterin und Zeichnerin bekannt, die doch so sehr die literarische Avantgarde des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Mit Christine Hansmann, wir haben sie auch schon hier im Podcast kurz gehört, als sie beschrieben hat, wie sie mit ihrem Sohn verkohlte Buchseiten im Sandkasten gefunden hat. Mit ihr habe ich gerade erst einen Kurzfilm über Else Lasker Schüler produziert. Eine unendlich faszinierende Autorin, gerade im Hinblick auf die oft schwierigen, prekären Bedingungen, unter denen ihre Lyrik entstanden ist. Und die Bedrohung durch den Faschismus, der sie ausgesetzt war und der sie sich aber immer wieder auch körperlich gestellt hat. Christine erzählt im Film, wie sich Lasker Schüler sogar mit Nazis geprügelt hat. Ich hätte mir von den verlorenen Notizen vielleicht noch ein paar mehr Einblicke in ihr Leben und ihr Arbeiten erhofft.
Frank Selinert war wohl einer der Letzten, der noch die Chance hatte, sie zu lesen.
Weimar ist die Herzogin und Weimar ist der Buchenwald. Beides ist miteinander verbunden und nicht nur 1933, 41, 45 oder 89, sondern auch bis heute. Bis heute geht jemand und guckt sich diesen Konzentrationslager an und sagt, so viele Leute können hier nicht vernichtet geworden sein.
Das sagt der Umzugsunternehmer Mehdi Abdulhak. Da spricht er einen wichtigen Punkt an.
Ja, dass nämlich heute Rechtsextremisten teilweise die NS-Geschichte verharmlosen. Noch sind einige letzte ZeitzeugInnen am Leben, die uns immer wieder an die Schrecken dieser Zeit erinnern und uns ermahnen, nie wieder ist jetzt. Aber was, wenn sie nicht mehr am Leben sind und nicht mehr selbst daran erinnern können?
Und genau deshalb braucht es Bücher.
Die Bücher sind die Gedächtnis der Nation. Die Bücher sind die Gedächtnisnation in beiden Seiten. Weißt du? Im Nationalsozialismus wurden Bücher geschrieben, die müssen wir nicht alle vernichten, weil wir können anhand der Literatur, die da drin steht, verstehen, was wurde damals den Menschen propagiert, damit sie so denken.
Er kommt auf den Thüringer AfD-Fraktionschef zu sprechen, der wegen Verwendung von Nazi-Parolen vor Gericht stand.
Und wenn jetzt ein Herr Höcke, der Geschichtslehrer ist, nicht weiß, was in einem Buch steht, dann sage ich, Bücher sind wichtig. Deswegen brauchen wir den Buch, damit man ihnen auch sowas unter der Nase reiben kann.
Wir sind eine Bibliothek mit Wissen für alle.
So beschreibt Anja Jungblut ihren Arbeitsort. Die Abteilungsleiterin der digitalen Bibliothek gehört zur neuen Generation unter den Mitarbeitenden. Sie hat den Brand selbst nicht miterlebt.
Die Herzogin Anne Amaya Bibliothek ist heute weitaus mehr als der golden verzierte Rokokosaal mit seinem historischen Bestand, sondern eben auch das moderne Studienzentrum, das sich weiterentwickelt und auch junge Leute anzieht.
Das ist eben jetzt nicht nur, ich sag mal, das hochtrabende Wissenschaftliche. Wir haben auch eine Romanbibliothek. Wir haben aktuelle Belletristik und wir haben Zeitungen. Also wir sind für alle da und das ist, glaube ich, wichtig, immer wieder auch öffentlich zu machen und zu sagen, ja, kommt zu uns.
Der Brand prägt den Bibliotheksalltag auch heute noch. Anlässlich des 20. Jahrestags wurde zum Beispiel das Projekt Future Memory ins Leben gerufen.
Anja Jungblut interviewt dafür Menschen, die den Brand miterlebt haben. Sie fragt nach ihren Erfahrungen, aber auch nach ihren Erwartungen an die Bibliothek.
Viel kommt die Perspektive, dass die Verbindung zwischen dem historischen, also dem historischen Gebäude und der alten Bibliothek und dem neuen, dem Studienzentrum, der Bibliothek auch als offenem Ort, als offener Bibliothek, dass das eine gute Entwicklung ist und dass das wichtig ist, dass das weitergeht, dass wir uns also auch weiter öffnen für die Gesellschaft, für unsere NutzerInnen, dass das ein lebendiger Ort ist, dass das wichtig ist und dass das weitergeht und wir nicht irgendwie zu sehr in die Vergangenheit dann gucken.
Ich will eindeutig was Neues erzählen. Ich will den alten Verwendel nicht nochmal erzählen. Nein, ich will ihm was Neues erzählen. Ich will ihm was über die Zukunft erzählen.
Zurück in der Werkstatt bei Susanne Wenzel, die nicht noch einmal vom Brand erzählen möchte. Denn der normale Restaurierungsbetrieb nimmt langsam wieder an Fahrt auf. Jetzt, wo doch große Teile der brandbeschädigten Bücher restauriert sind. Selbst die wertvolle Copernicus-Ausgabe.
Die Nadel im Heuhaufen.
Konnte 2014 noch in den verkohlten Buchresten identifiziert werden. 10 Jahre nach dem Brand.
Susanne Elisabeth Wenzel war diejenige, die das restaurierte Aschebuch dann später geheftet hat. Aber wie schon gesagt, sie will nicht so viel über den Brand sprechen. Und sie will schon gar nicht als Heldin dastehen. Und da sind wir wieder bei unserer Frage vom Anfang angekommen, Tino. Hast du deine HeldInnen gefunden?
Ja, auch wenn sich niemand als Held oder Heldin bezeichnen möchte. Mich hat bewegt, was mir Helmut Seemann erzählt hat, der damalige Präsident der Klassikstiftung. Er hat in der Brandnacht die Bergung der Bücher im Blick gehabt und die richtigen Anweisungen gegeben, als es sie brauchte. Er selbst sieht sich aber nicht als derjenige, der einen Raum betritt und sofort sagt, jetzt übernehme ich das Kommando. Er hält sich eher für einen melancholischen Typen, der gerne mal eine Entscheidung aufschiebt. Aber die Liebe zum Haus, zur Bibliothek und allem, was wir als Weimarer Klassik bezeichnen, hat ihn in dieser Nacht angetrieben und über sich hinauswachsen lassen. Das gilt ja auch für viele andere Menschen, die eigentlich vor Erschöpfung hätten umfallen müssen und die trotzdem weitergemacht haben. Insofern, ja, ich habe meine Helden gefunden. Welche Geschichte hat dich denn besonders bewegt, Romina?
Also neben all den Leuten, die auf ihren jeweiligen Gebieten großartige und essentielle Beiträge geleistet haben, wie zum Beispiel Herr Seber oder auch Frau Wenzel, hat mich tatsächlich das Engagement von Mehdi Abdullah sehr beeindruckt. Die Selbstverständlichkeit, mit der er ja eigentlich als Fachfremder sich aber verantwortlich gefühlt hat, mit anzupacken und seine Ressourcen und darüber hinaus ja noch viel mehr bereitzustellen. Er hat ja auch alle möglichen Kontakte genutzt in der Nacht und Fäden gezogen, um beispielsweise zusätzliche LKWs und Fahrer zu beschaffen.
Und mit seinem praktischen Denken und seiner Erfahrung hat er, glaube ich, die Rettung nochmal so richtig vorangebracht. Und ja, ich glaube, er würde mir widersprechen, aber für mich ist er wirklich einer der Helden der Brandnacht und auch dieser Geschichte, die wir hier erzählt haben.
Die kommt dann die Verbindung nach hier oben.
Zurück zu unserer bescheidenen Heldin aus dieser Folge, die sich auch nicht als solche bezeichnet. Susanne Elisabeth Wenzel. Sie will uns viel lieber zeigen, was heute möglich ist und wie ihre Arbeit aussieht, die sie so sehr liebt.
Jetzt muss es hier unten rein.
Sie greift zu dem Band, den sie heute restauriert. Ein Halbpergamentband. Die Ecken und der Rücken sind aus Pergament.
Ein kleines, aber recht dickes Buch. Dem merkt man an, dass es schon oft aufgeschlagen wurde. Der Buchrücken ist oben gebrochen. Susanne Elisabeth Wenzel greift zu Japan-Papierlaminat, einem speziellen Material, um den Bruch zu reparieren.
Hier an, also da mache ich hier Kleister dran. Dann wird das hier drunter gebuttert.
Um die Buchseiten vor Feuchtigkeit und Klebstoff zu schützen, nutzt sie durchsichtige Plastikfolie.
Jetzt muss es hier unten rein. Also definitiv darf es hier nicht kleben. Also da tun wir dann wirklich dem Buch gar nichts Gutes.
Oben auf dem Buchrücken steht in alter Handschrift eine Signatur. Der Bruch, den sie jetzt repariert, verläuft mitten dadurch. Einige Buchstaben fehlen. Die werden aber nicht ergänzt.
Wir stehen zu unserem Bestand so, wie er jetzt ist. Und wir machen keinerlei Retusche.
So ist es auch bei den brandbeschädigten Büchern. Es geht hier nicht darum, dass das Buch wieder schön und makellos aussieht. Das Ziel ist, dass man es benutzen kann, dass es hält. Die Brandspuren bleiben sichtbar. Sie haben die Bücher geprägt, so wie die Menschen, die den Brand erlebt haben.
Wir sind durch den Brand ein großes Team geworden, auch wenn viele, viele neue dazugekommen sind. Das merkt man dann auch immer, dass also man manchen Leuten aus dem Brand muss man gewisse Sachen nicht sagen. Und das muss man eben jetzt immer öfters mal wieder sagen, weiß ich, wenn ihr solche Kisten dort habt, macht doch bitte den Deckel drauf, es könnte von oben Wasser kommen. Ansonsten ist das eine Badewanne, ja? Also wenn man das einmal erlebt hat, muss man das nicht mehr sagen.
Ab und an, da blickt Susanne Elisabeth Wenzel dann doch nochmal in die Vergangenheit.
Also, dass wir heute hier stehen und sagen, wir haben vor 10 Jahren die Wasser- und Hitzegeschädigten Bücher im größten Teil fertig bearbeitet und in 4 Jahren haben wir große Hoffnung, dass wir die Aschebücher vielleicht fertig haben. Das hätte ich vor 20 Jahren nicht gedacht. Also das ist, wir haben versucht, noch das Beste draus zu machen.
Das war die 5. und letzte Folge von Bücher in Asche. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ich bin Tino Dallmann.
Und ich bin Romina Nikolic. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erzählt es weiter und lasst uns eine Bewertung da.
Oder schreibt uns eine Mail an bücherinasche@mdr.de. Bücher mit UE. Wir freuen uns, von euch zu hören. Wenn ihr mit allen Folgen durch seid und ihr die Geschichte des Brandes gerne mal in Bildern sehen wollt, es gibt auch eine neue MDR-Doku zum Thema. Die Bibliothek brennt, findet ihr in der ARD-Mediathek.
Wenn ihr noch mehr Geschichten hören wollt von Menschen, die sich für etwas einsetzen, dann habe ich hier noch einen Tipp für euch. Human Minded, der Podcast des Saarländischen Rundfunks. Mit wahren Geschichten von Persönlichkeiten, die sich und alles hergegeben haben. Für Minderheiten, für Benachteiligte und Ausgegrenzte, für Freiheit und Frieden, für Menschenrechte. Patrice Lumumba, Anna Politkovskaya, Fanny Ann Eddy und viele mehr, die sich für ein besseres Miteinander eingesetzt haben. Jede Woche eine neue Geschichte eines großartigen Menschen. Human Minded. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek. Den Link stellen wir euch in die Shownotes.
Bücher in Asche. Der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek ist eine Produktion von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Hosts Tino Dallmann und Romina Nikolic. Autorin Luna Rageb. Idee Tino Dallmann. Recherche: Tino Dallmann und Luna Rageb. Redaktion MDR: Olivia Gattermann und Marvin Standke. Produktionsleitung und Redaktion Good Point Podcasts: Eva Morlang. Fact-Checking: Grit Hasselmann. Schnitt und Sounddesign: Tina Küchenmeister. Grafik: Studio Zero Zorro. Ton und Technik MDR: Holger Klimchen und Christian Grund. Herstellungsleitung MDR: Steffen Thier.